Ihr Lieben, es gibt also ein bestimmtes, einmaliges Volk, das überall verstreut lebt, aber sich von anderen Völkern absondert. Haman im Buch Esther wollte dieses Volk ausrotten. Und seitdem viele andere im Großen und im Kleinen. Und trotzdem gibt es die Juden noch. Und sie haben sogar wieder ihren eigenen Staat. Darüber haben wir gesprochen. Was geht uns Israel an? Wie wahr ist und wird sein Weg sein, der Weg Israels, bis Jesus wiederkommt? Was ist die aktuelle Lage? Wer es verpasst hat, kann das nochmal nachhören oder nachlesen auf den Webseiten eurer Kirchgemeinde oder auch auf meiner Webseite, dasverkündigtewort.de. Uns liegt auch was draußen von gestern und heute, Manuskripte kann man auch mitnehmen, wer kein Internet hat, vor allen Dingen. Heute unser Auftrag an Israel. Haben wir da überhaupt einen? Wir sind doch Christen. Eben. Und an wen glauben wir da? Na, an Jesus Christus. Und wer ist das? Das stand über seinem Kreuz. Inri lesen wir da. Das ist eine Abkürzung, die Maler waren zu faul zum Schreiben. Das ist die lateinische Abkürzung Jesus Nazarenus Rex Judeorum. Deutsch Jesus der Nazarener, König der Juden. Also die deutsche Abkürzung würde heißen JNKJ. Klingt nicht so feierlich wie das Inri. Hebräisch stand es auch dort. Da hieß es Jeshua, Hanotzri, Wumelich, Hayeduhim. Oder Yaheduhim. Egal, wie man es betont, bin kein Hebräer. Aber würde man diese Abkürzung des hebräischen Satzes über das Kreuz setzen, käme nicht Inri heraus, sondern was? Jeshua, Hanotzri, Wumelich, Hayeduhim. Käme J-H-W-H heraus im Hebräischen. Und das wäre der Gottesname. In unseren Bibeln mit Herr in Großbuchstaben wiedergegeben. Jahwe, Jahwe. Deshalb die Empörung über diese Kreuzesüberschrift. Das hat die verrückt gemacht, als die das sahen, die Priester. Pilatus, was hast du da geschrieben? Da hängt Gott dran. Mach das runter. Er sagt, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Jeshua, Jesus, JHWH. Jesus, der König der Juden und der Gott Israels, die gehören zusammen. Das ist eins. Steht über dem Kreuz. Hier leider nur lateinisch. Hebräisch wäre besser. Wenn der König der Juden unser Herr ist, wie könnten uns dann die Juden, sein Volk, egal sein? Wie könnte man den König der Juden lieben, aber sein Volk ablehnen? Wie könnten Jesusgläubige abseits stehen, wenn sich erfüllt, was Jesus über sein Volk, über Israel vorausgesagt hat? Also was ist jetzt unsere Rolle, was ist unser Auftrag? Mir sind 8 Aufträge eingefallen, abendfüllendes Programm. Müsst nicht erschrecken, nicht jeder muss alle Aufträge oder alle in gleicher Weise wahrnehmen, aber möglicherweise macht euch oder ihnen, weiß nicht, wie ich sagen soll, ist egal, ich sage mal euch, möglicherweise macht Gottes Geist euch so einen Punkt lebendig, wo ihr merkt für euch, das ist es oder damit fange ich mal an. Wäre schon viel. Also wenn jetzt was lebendig wird von diesen 8 Punkten, könnte ja sein. Der erste Punkt wäre, denke ich, schlicht und ergreifend für Israel interessieren. Wir sollten uns für Israel interessieren. Schon weil Gott sich dafür interessiert. Gott hat alle Völker im Blick, auch unser Volk, ganz klar, aber Israel ist im Zentrum, noch klarer. Israel ist das Land, auf das Gott, der Herr, Acht hat, auf das seine Augen immer sehen, heißt es in der Bibel. Er behütet es wie seinen Augapfel, eigentlich wie die Pupille seines Auges, auch eine Bibelstelle, 5. Mose. Er ist der Hüter Israels. Es ist sein Land und sein Volk, steht da immer wieder. Oder Gott sagt, das ist mein Land, mein Volk. Und wenn wir zu diesem Gott gehören, dann sollten wir uns für sein Volk und sein Land interessieren. Und sich da interessieren bedeutet zunächst einmal schlicht sich informieren. Und dazu haben wir heute viele Möglichkeiten. Nutzen wir sie. Bitte nicht nur die gebührenfinanzierten und Mainstream-Medien. Und bitte auch nicht nur die sogenannten alternativen Medien, sondern beide. Und dazu möglichst noch authentische Quellen aus Israel. Denn es geht da auch verschiedene, weil es da auch verschiedene Perspektiven gibt. Also wenn wir nur lesen, was einer vom anderen abschreibt, kriegen wir auch keine Vielfalt. Also informieren in den Medien und informieren in der Bibel. Was sagt sie denn zu all dem, was da geschieht? Und wer die fortlaufende Bibellese von euch liest, also wo es so die Auslegungen auch gibt, Kalender und so und Bücher, ökumenische Bibelleseplan, wer sich da eingeklinkt hat, der lese bitte auch mal die Stellen, die dort immer übergangen werden. Gerade bei den Propheten. Nicht selten werden nämlich die aktuellsten und wichtigsten Verheißungen für Israel weggelassen. Habe ich mehrfach festgestellt, wenn ich diesem Programm folge. Also bitte lest doch mal, was andere weglassen. Lest bitte die ganze Schrift. Alles. Nicht nur die Rosinen mal rauspicken. Und dann vergleichen wir bitte mal die Aussagen und Ankündigungen der Bibel mit den Nachrichten von heute. Ich bin der Meinung, nur wenn wir auf beiden Augen sehen, gewinnen wir die richtige Perspektive. Man braucht beide Augen, um räumlich sehen zu können, um die Dinge einordnen zu können. Und wir brauchen die Bibel und wir brauchen die Informationen aus den Medien, um einordnen zu können, was jetzt abgeht, was die Lage ist. Zweiter Punkt, Israel verstehen. Christen sollten Israel bitte nicht verurteilen, sondern zunächst einmal verstehen und dann mit Demut und Zurückhaltung urteilen. Verstehen, wer Englisch kann, das heißt to understand. Und das kommt von to stand under, also unter etwas stehen, nicht darüber. Gott steht drüber, er ist Richter, nicht wir. Anklage und Verurteilung sind nicht unser Auftrag, das macht schon Satan, er ist der Verkläger Israels oder auch unser Verkläger. Da sollten wir nicht unbedingt mit ihm kooperieren. Und gerade wir Deutschen haben da eine besondere Verantwortung. Und wir sollten verstehen, ich habe das gestern schon mal gesagt, die Verfolgung der Juden durch die Jahrhunderte und bis hin zum Holocaust hat viele bis heute offene Wunden hinterlassen. Ich habe gestern von den Traumata gesprochen, Traumatisierung. Wenn Sie einen offenen Arm haben, Haut ab, Fleisch drüber, und jemand kommt und sagt, ich streichel dich jetzt mal, da kann es sein, dass Sie aufschreien und dir eine knallen. Der sagt, was hast du denn? Ich habe dich doch bloß gestreichelt, das tut doch nicht weh. Doch, das tut weh, wenn die Wunde offen ist. Und Israel ist ein traumatisiertes Volk. Das hat sich weiter vererbt. Das weiß man heute, Traumata vererben sich weiter. Der 7. Oktober 23 hat sie retraumatisiert. Und wenn da jemand mal draufkommt, dann schlagen die zurück. Ich sage nicht, dass das immer richtig ist. Ich sage nicht, dass das immer angemessen ist. Aber dass wir das bitte mal verstehen. Wie reagierst du, wenn dir jemand auf deine offene Wunde greift? Und sagt, ich hab dich doch lieb, will dich streicheln. Ja, mach das mal. Also versuchen zu verstehen erstmal. Und dass wir auch das Geschichtsverständnis beachten, was sie haben. Ihre Vergangenheit bestimmt bis heute ihre Identität und die Vergangenheit ist Verfolgung und Holocaust. Und die wollen nicht wieder Opfer sein, das haben sie sich geschworen und das versuchen sie mit allen Mitteln zu verhindern. Nochmal, das muss nicht alles richtig sein, aber bitte, dass wir erstmal verstehen. Und dass wir dann auch einkalkulieren, unsere Medien berichten sehr häufig nur die Reaktionen Israels, nicht aber die Aktionen der Gegner, die dem vorausgegangen sind. Die kommen gar nicht oder sie kommen nur in einem Nebensatz oder so. Schlagzeilen über Israel haben meistens Schlagseite. Und da werden wir schlimm manipuliert. Bitte schaut auch mal genau hin, wer die Medien finanziert. Schaut bitte mal, welche Länder Aktien an unseren Medien haben. Prüft das mal nach. Und dann prüft bitte mal nach, was diese Länder und ihre Rohstoffe für uns bedeuten. Und dann fangt ihr an zu verstehen, was und wie unsere Medien berichten und was und wie sie nicht berichten. Und am Ende gibt es nur wenige Agenturen weltweit, die überhaupt bestimmen, was berichtet wird. Geht ja auch nicht anders, es passiert so viel, man kann das nicht alles bringen, also wird eine Auswahl getroffen. Aber wer diese Auswahl trifft, hat natürlich eine unwahrscheinliche Macht. Und das sind ganz wenige, Agenturen weltweit. Und die geben das weiter, was wir wissen sollen. Und dann wird gleich noch mitgeliefert, wie wir das bitte schön einzuordnen haben. Achtet bitte mal auf die Adjektive, die da immer davor stehen, an vielen Stellen. Und deshalb braucht es einen gewissen Aufwand, um herauszufinden, was wir wissen wollen. Was wir wissen sollen, wird uns hinterhergeworfen, in allen Kanälen. Aber was wir wissen wollen, da müssen wir wirklich selber mal tiefer graben und schauen. Und wer die Möglichkeit hat, sollte man nach Israel reisen, um selber zu sehen und zu hören, da schlägt er gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Einmal versteht er die Bibel sehr viel besser, wenn er mal dort war, wo das stattgefunden hat. Und zweitens versteht er die heutige Lage Israels sehr viel besser. Und nicht zuletzt müssen wir noch die geistlichen Hintergründe von dem verstehen, was in und um Israel abgeht. Und das kann uns nur Gottes Geist erschließen, wenn wir Gottes Wort verinnerlicht haben. Ich sage dir nochmal, die geistlichen Hintergründe, die oft die entscheidenden sind, die muss uns Gottes Geist erschließen und das kann er nur, wenn wir sein Wort, das Wort der Bibel, verinnerlicht haben. Und dann kriegt das nochmal eine ganz andere Perspektive. Garantiere ich euch. Ein dritter Punkt, Israel lieben. Ich bin der Überzeugung, Gottes Geist bewirkt eine tiefe Liebe zu Gottes Volk, zu Israel. Das müsste eigentlich klar sein, ich kann mir gar nichts anderes vorstellen. Mich sprach gestern Abend jemand hinterher an und sagte, hast du einen Tipp, was mache ich denn mit Christen, die Israel absolut ablehnen und ich komme dort nicht weiter? Ich habe ihm gesagt, da kommst du mit Argumenten nicht sehr weit, das hat geistliche Hintergründe. Da müsst ihr mal geistlich gucken, was da so in den Wurzeln noch verborgen ist, in Vorfahren oder ihm selber, dass er dort nicht warm wird damit oder das nicht sehen kann. Gottes Geist bringt doch Gottes Gedanken in unser Herz. Und ich sage mal sogar Gottes Gefühle. Weiß nicht, ob ihr das kennt, dass manchmal Leute auch im Gottesdienst oder irgendwo fangen die an zu weinen und die wissen selber gar nicht warum und können es selber gar nicht einordnen. Eigentlich sind sie gesund und alles schön. Und wenn man da mal hinschaut, seelsorgerlich, dann merkt man, sie tragen etwas mit von Gottes Schmerz über eine bestimmte Sache und Gottes Geist macht ihnen das im Herzen so lebendig, dass sie davon berührt werden. Sie sind emotional beweglich, sonst würden sie nicht machen, aber das ist nicht emotional, sondern da teilen sie Gottes Gefühle, das gibt es. Kann auch bei der Freude passieren übrigens. Ja? So. Und wenn Gott sein Volk liebt und Gottes Geist in uns ist, dann wird er diese Liebe zu Israel bis hin zum Gefühlsmäßigen wahrscheinlich sogar in uns lebendig machen. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Liebe zu Israel bedeutet nicht, alles gutheißen zu müssen, was Israel tut oder was dort geschieht. Manchmal kann man vielleicht wirklich nur trauern und weinen, dann tu das doch. Dann tu das doch. Wer Israel liebt, darf es auch kritisieren, wenn er Israel verstanden hat. Weil Liebe und Wahrheit immer zusammengehören. Und ein Ehepaar, das sich liebt, wird auch die Schwachpunkte einander sagen. In Liebe hoffentlich. Sonst ist es schlecht. Aber in Liebe ist es eine ganz große Hilfe, sich gegenseitig auf dem Weg zu halten. Übrigens nochmal zu dem Punkt vorher, man kann nur jemanden verstehen, den man liebt. Das gilt sehr grundsätzlich für unser Miteinander. Wenn ihr das mitnehmt, habt ihr schon was mitgenommen. Ich kann nur einen Menschen wirklich verstehen, den ich liebe. Das gilt auch für Israel. Nur die Perspektive der Liebe ermöglicht es, einen Menschen, ein Volk oder ein Land zu verstehen. Wir haben einen Gott, der uns liebt und deshalb auch versteht. Bis ins Letzte. Egal, was wir für Scheiß machen. Liebe zu Israel bedeutet sicher, sich an keinen Aktionen gegen dieses Land zu beteiligen, welcher Art auch immer. Also zum Beispiel an keinem Boykott. Im Gegenteil, es könnte der Liebe zu Israel entsprechen, Israel-Produkte zu kaufen. Die gibt es manchmal sogar im Supermarkt. Und es gibt auch so Versandstellen, wo man das kriegen kann. Ich denke auch, wenn um Kollekten oder Spenden gesammelt wird für gewisse kirchliche Werke oder Institutionen, also wenn die eine Haltung zu oder gegen Israel haben, wie die UNO auch, dann kann man durchaus überlegen, ob man diese Werke unterstützen sollte als Christ. Sag das bloß mal. Ein Christ kann und wird nicht gegen Israel demonstrieren, höchstens für Israel, denke ich mal. Und Liebe zu Israel darf sich auch in Taten zeigen. Also Liebe hat ja immer etwas mit unserem Verhalten und Tun zu tun. Theoretisch Liebe ist noch keine Liebe. Liebe zu Israel kann bedeuten, dieses Land zu besuchen, Kontakte dorthin zu pflegen, Solidarität erweisen, bestimmte Projekte oder Menschen in Israel finanziell zu unterstützen. Oder Juden in anderen Ländern, in Osteuropa zum Beispiel, denen geht es wesentlich schlechter als uns. Und es gibt Werke, die unterstützen, die sich darum kümmern. Und man kann diese Werke auch unterstützen, dass sie ihre Arbeit dort machen können. Man kann als Sachse und sogar als Erzgebirger bei den sächsischen Israelfreunden mitmachen. Und so ein Stück Israel-Liebe auch leben und helfen, dass da Israel die Liebe ankommt. zu unterstützen. Man darf auch in Deutschland Kontakte zu Juden aufnehmen und diese Kontakte pflegen und sie liebevoll unterstützen und ermutigen. Und schließlich denke ich, unsere besondere Liebe sollte den messianischen Juden gelten. Das sind Juden, die an Jeschua, an Jesus als Messias, als Sohn Gottes und Herrn und Retter glauben, wie wir, aber sie leben weiter als Juden und nicht nach unseren, ich sag mal, heidenchristlichen Traditionen und Bräuchen. Die dürfen wir pflegen, ist alles okay, aber die behalten ihr Judentum bei und glauben aber an Jesus als Messias. Das ist wie bei den ersten Christen, da war das ganz genauso übrigens. In Israel sitzen die messianischen Juden zwischen allen Stühlen, weil die Juden erkennen sie nicht mehr als Juden an, da kommt manchmal ganz schöner Druck sogar. Und die Christen erkennen sie auch nicht als Christen an. Und bei uns sitzen sie ebenfalls zwischen allen Stühlen. Weder von den Juden noch von den Christen werden sie anerkannt. Also unsere Kirche schließt sie von den Kirchentagen aus. Und unsere Kirche verweigert messianischen Juden ihre kirchlichen Räume für Gottesdienste. Manchmal denke ich, weil mir manchmal böse Gedanken kommen, vielleicht ist das sogar gut. Vielleicht ist das Gottes Weg, um sie vor unserem Verderben und dem Abfall unserer Gesetzlosigkeit zu bewahren. Könnte sein. Als ich dem ersten messianischen Juden begegnet bin, das war als Student, da dachte ich, der Petrus steht leibhaftig vor mir. Echt? Das war so nah dran, was ich im Neuen Testament lese. Das war plötzlich so lebendig in seiner Verkündigung, aber auch in seiner Vollmacht, die darüber kam. Das wirkte auf mich so, als hätte er eine doppelte Salbung, nämlich die christliche und die jüdische. So. Und Gottesdienste mit messianischen Juden gehören zu dem Kostbarsten, was ich überhaupt erlebt habe bisher. Wir können so viel von ihnen lernen. Es gibt Bücher von ihnen, kann man lesen. Sie verschicken Nachrichten und Rundbriefe. Auf YouTube können wir Verkündigungen von ihnen sehen und nachhören. So wertvoll. Das ist unsere Quelle, das ist den neutestamentlichen Christen am nächsten. Man darf sie auch finanziell unterstützen. Es ist schon angeklungen, aber ich möchte es nochmal als einen Extrapunkt hervorheben: von Israel den Juden lernen, unser Auftrag. Die Juden sind das Volk der Bibel. Wir verdanken dieses Buch zu 100% ihnen, auch wenn das letzte Viertel der Bibel ursprünglich griechisch geschrieben wurde. Aber ihren Schriften liegt ein hebräisches Denken zugrunde. Und auch wenn es die meisten der Überzeugung sind, Lukas war Heide und kein Jude, wenn man das griechisch liest, sagen Juden jetzt, man merkt auch, wenn Deutscher, Muttersprachler, Englisch spricht und schreibt, man merkt an der Wortstellung und bestimmten Redewendungen und Idiomen und sowas, dass das Deutsche Hintergrund hat, ja, auch wenn er Englisch schreibt. Und so merkt man auch bei Lukas, dass, wie er die Dinge formuliert und so, dass der Hebraismen dahinter stehen, dass das aus dem Hebräischen eigentlich kommt. Sagen Sprachexperten, ich bin keiner, ich rede es nach, aber es überzeugt mich. Also die Bibel ist ein 100% jüdisches Buch, sage ich. Und ihm liegt auf jeden Fall ein hebräisches Denken zugrunde und das ist ganz anders als unser Denken. Unser Denken ist vom Griechischen her geprägt, vom der griechischen Philosophie und allem. Wir denken zum Beispiel in These, Antithese, Synthese. Ja, das ist so ein Denkansatz, den haben die Hebräer gar nicht. Dieser Denkansatz ist der Bibel völlig fremd. Sie stellt die Dinge rundherum und nebeneinander und ganz anders. Das heißt, Bibellesen müssen wir von den Juden lernen. Ich sage das mal. Uns schadet nicht, auch einmal eine jüdische Bibelübersetzung zur Hand zu nehmen. Und wenn ich den Psalmenkommentar von Samson Raphael Hirsch lese, das war ein neo-orthodoxer deutscher Rabbiner, ist weltweit bekannt. Wenn ich seine Psalmauslegung lese, Psalm 23, ich kann alle anderen Kommentare weglegen. Muss ich mal so sagen. Und überhaupt nicht nachvollziehen kann ich, wenn Christen 3/4 der Bibel vernachlässigen. Den ersten Teil, wir sagen das Alte Testament. Ihr Lieben, das war die Bibel der ersten Christen. Die hatten nur das und sie hatten darin alles, was sie brauchten. Sie haben auch Jesus darin gefunden, weil er ja vorausgesagt ist, das ist ja alles vorgebildet drin. Das Neue Testament sagt dann, wie es erfüllt ist, aber es ist alles dort schon drin. Und wir verstehen das Neue Testament nur, wenn wir das Alte verstanden haben. Und wenn wir nur das Alte lesen, ist es unvollständig, unser Verständnis. Ja, aber es gehört zusammen. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 10, alles, was Israel erlebt hat, wieder vor ihnen als Vorbild, man könnte übersetzen, ist typisch, Typos steht da. Es wurde geschrieben, aufgezeichnet zu unserer Ermahnung, zu Rechtweisung und Warnung, ganz wörtlich übersetzt, um uns den Verstand zurechtzusetzen. Dutesia, ne? Das ist Verstand zurechtsetzen. Also wir brauchen das, was dort steht, auch als Christen. Und im 2. Timotheusbrief schreibt Paulus, jede Schrift, und damit meint er alle Schriften, das, was wir Altes Testament sagen, das andere gab es noch gar nicht, jede Schrift ist von Gott eingegeben, ganz wörtlich Gott gegeistet, kann man so nicht sagen, aber steht so da, und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zum Zurechtbringen, das steht eigentlich zum wiedergerade Aufrichten, der wünscht sich das nicht, dass er wieder gerade aufgerichtet wird. Dazu brauchen wir die hebräische Bibel, die ganze Bibel. Zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes gerüstet, tüchtig und qualifiziert ist, zu jedem guten Werk, wohl ausgerüstet und funktionstüchtig gemacht. Ein bisschen ausführlich übersetzt. Bibel lesen von Juden lernen und bitte auch den ersten Teil der Bibel mitlesen. Ja? So, und wenn Gott mit uns durch sein Wort, durch die Bibel redet, und das möchte er, dazu ist sie da, dann ist unsere Reaktion natürlich, dass wir dann mit Gott reden, hoffentlich. Ja, dass eine Kommunikation entsteht. Deswegen ist der nächste Punkt, mit Gott über Israel reden. In Jesaja 62 sagt Gott, O Jerusalem, ich habe Wächter über deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht mehr schweigen sollen, die ihr den Herrn erinnern sollt, ohne euch Ruhe zu gönnen, lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufrichte und es setze zum Lobpreis auf Erden. Habt ihr das gehört? Gott sucht Menschen, die wach sind und die aktiv sind. Und die Gottes Absichten verstehen und sich mit Gottes Absichten eins machen. Und das, was im Himmel feststeht, die das, ich sag's mal, herunterbeten auf die Erde. Aber viele sind so passiv. Die Schicksalsgläubigen sagen, es kommt so, sowieso, wie es kommt, dann kann man nichts machen. Und die Gottgläubigen sagen, du liebe Gott, komm schon zum Ziel. Da braucht man nichts zu machen, er ist schließlich Gott. Also machen wir es uns vor den Bildschirmen bequem und vergeuden die uns von Gott geschenkte Zeit. Und wenn wir Wünsche haben, dann sagen wir es ihm, als wäre es unser Butler und wehe, er gehorcht nicht. Vielleicht nicht ganz so extrem, aber Gott ist nicht in erster Linie dafür da, uns zu bedienen, unsere Wünsche zu erfüllen. Das tut er gerne, aber das ist nicht das Erste, bitte. Jesus sagt, bitte zuerst darum, dass Gottes Name geheiligt wird und dass Gottes Reich kommt. Das heißt, dass es sichtbar hervortritt, dass man es wahrnimmt. Theoretisch wissen wir, dass Gott regiert, aber wenn wir bitten, dein Reich komme, dann heißt das, es soll zu sehen sein, es soll zu erleben sein, dass das Gott gegenwärtig ist. Und wenn Gottes Reich kommen soll, dann hat es laut Bibel immer etwas mit Israel und Jerusalem zu tun und mit der Wiederkunft von Jesus. Und das ist miteinander verbunden. Das kriegen wir nicht auseinander. Gottes Wille soll wie im Himmel so auf der Erde geschehen. Also es geht nicht nur darum, dass wir mal in den Himmel kommen, sondern dass der Himmel auf die Erde kommt. Ist am Ende übrigens so in der Offenbarung. Lest mal richtig. Also, dass Gott auf der Erde endlich zum Ziel kommt. Und das beginnt in Jerusalem. Deswegen ist das so umkämpft. Gott selbst, hört das mal, sagt am Anfang von Jesaja 62, ich will um Zions Willen nicht schweigen und um Jerusalems Willen nicht ruhen, bis seine Gerechtigkeit aufgeht wie ein Glanz und sein Heil brennt wie eine Fackel. Und dann steht, dann sollen die wachen Gläubigen Tag und Nacht nicht schweigen und nicht ruhen, Gott keine Ruhe lassen, sondern ihn erinnern, bis er Jerusalem wiederherstellt. Merkt ihr das? Da sollen Gott und Mensch in Übereinstimmung kommen. Gott hat keine Ruhe, bis er zum Ziel kommt. Wir sollen ihm keine Ruhe lassen. Es geht in der ganzen Bibel darum, dass wir mit Gott in Übereinstimmung kommen. Und das meint nicht, dass wir Gott auf unsere Ebene herunterzerren. Das machen wir ständig. Sondern dass wir mit Gottes Herzen eins werden. Und Gebet ist das erste Mittel, dass wir mit Gott in Übereinstimmung kommen und dass das geschieht, was er will, in unser Leben und auch durch unser Leben, auch durch unser Beten. Komischerweise will Gott uns an seinem Werk beteiligen. Ich verstehe das nicht, warum. Er könnte es alleine viel besser. Aber er hat so entschieden. Und wir sind beteiligt an seinem Werk, auch an der Wiederherstellung Israels durch unser Beten. Deshalb beten wir für Jerusalem und Jerusalem. Ich bin heute letzte Nacht da kann ich auch Böses sagen. Schaut bitte mal, wo in der Bibel steht, dass wir um den Frieden beten sollen. Ich habe die Bibel zigmal durchgelesen, ich habe keine Stelle gefunden, keine, außer eine, die kann man so übersetzen, muss man nicht, betet für den Frieden Jerusalems, im Psalm. Mal in Klammern, denkt mal drüber nach. Gebet mit Gottes Willen eins machen. Aber nun sollen wir nicht nur mit Gott über Israel reden, ich komme zum nächsten Punkt, sondern auch mit den Menschen. Also mit den Menschen über Israel reden und richtigstellen und aufklären. Wer über Israel informiert ist und wer ein inneres und äußeres Verständnis erworben hat, der kann und sollte davon weitersagen. Der sollte klar Stellung beziehen. Und das muss nicht plump geschehen. Man kann Fragen stellen zu bestimmten Behauptungen. Einfach mal eine Frage stellen. Man kann eine ergänzende Information dazugeben. Du, das war da auch noch und das gehört auch noch dazu. Ganz freundlich, ganz höflich, einfach, ja. Man kann um Verständnis werben, so wie ich das mit der Traumatisierung versucht habe zu erklären. Man kann zu Israel-Veranstaltungen einladen. Man kann schriftliches Material weitergeben, man kann Links teilen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Man kann Leserbriefe schreiben an Zeitungen, man kann Beschwerden einlegen. Man kann eigene Erfahrungen und Eindrücke und Erkenntnisse teilen. Und wer persönlich Kontakte zu Menschen in Israel hat, kann mal weitergeben, was sie berichten, wie sie das Ganze erlebt haben und erleben. Und die nötige Aufklärung kann auch damit beginnen, auf den jüdischen Charakter der Bibel hinzuweisen. Zu sagen, das Heil kommt von den Juden. Und Jesus war und ist Jude. Bin mal mit einer Frau heftig zusammengeraten, die das leidenschaftlich bestritten hat. Die sagt, Jesus war Germane oder sonst was, aber ja nicht Jude. Da muss ich sagen, sie glaubt an einen anderen Jesus und einen anderen Gott, aber nicht an den der Bibel. Und das muss auch mal gesagt werden. In dem Bewusstsein, dass Aufklärung nicht alles. Ja, die Wurzeln für Antisemitismus, für antijüdische, antiisraelische, antizionistische Haltungen liegen sehr viel tiefer. Und trotzdem ist unser Bekenntnis gefragt. Was gar nicht geht, wäre Christ sein und Antisemit. Das wäre auch Anti-Jesus. Also geht nicht. Davon kann man sich nur absolut distanzieren und sich dafür Israel zuwenden. Und das sind wir beim nächsten Punkt. Israel trösten. Ihr kennt alle die Bibel im Erzgebirge, da wisst ihr, der Prophet Jesaja hat 66 Kapitel. Und ihr wisst, die Bibel hat 66 Bücher, ja? So. In den letzten Kapiteln bei Jesaja 66 geht es um neuen Himmel, neue Erde, ums Ende. Im letzten Buch der Bibel auch. Mit dem 40. Buch, Kapitel bei Jesaja, beginnt ein neuer Abschnitt. Mit dem 40. Buch im Neuen Testament ist Matthäus-Evangelium, beginnt ein neuer Abschnitt im Neuen Testament. Jesaja 40 und der Anfang des Neuen Testamentes berichten dasselbe, nämlich über Johannes den Täufer, erst eine Prophetie über ihn, die er auf sich bezogen hat, und damit beginnt das Neue Testament. Jesaja 40, 40 das Buch der Bibel, Neues Testament. Ist genial, ne? Wisst ihr alle. Aber was am Anfang steht von Jesaja 40, die ersten Verse, die beinhalten zunächst unseren Auftrag an Israel. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat von der Hand des Herrn doppelte Strafe empfangen für alle ihre Sünden. Ich habe ein bisschen nach dem Urtext übersetzt, Luther hat manches falsch drin. Israel zu trösten ist unser erster Auftrag. Ich hätte das vielleicht als erstes nennen sollen auch, aber möglicherweise verstehen wir es jetzt besser. Gott hat Israel gerichtet wie kein anderes Volk. Sie haben tatsächlich doppelte Strafe empfangen, sagt die Bibel mehrfach, doppelte Strafe. Aber Gott hat auch versprochen, es wieder aufzurichten wie kein anderes Volk. Beim Richten haben die Völker immer schon gerne mitgeholfen. Die Assyrer, die Babylonier, die Römer, die Deutschen, die Araber, die Vereinten Nationen und nicht zuletzt die Kirchen. Aber Gottes Auftrag ist es, Israel zu trösten. Wer tut das? Ich kenne welche. Die reisen sogar in Kriegszeiten nach Israel. Einer, den ich kenne, ist jetzt dort. Und dann werden sie von den Israelis gefragt, warum kommt ihr jetzt? Jetzt, wo alle anderen fernbleiben. Und dann sagen sie, weil ihr Gottes Volk seid. Und weil Gott euch liebt und an eurer Seite steht. Und deshalb lieben wir euch auch und wollen euch zur Seite stehen und wollen euch das zeigen. Ahnt ihr, wie Israelis davon berührt werden? Ganz normale, säkulare, weltliche Israelis? Was das für eine Wirkung hat? Was das für einen Trost ist? Da fließen Tränen der Heilung. Andere fahren als Handwerker hin und renovieren kostenlos Wohnungen von Holocaust-Überlebenden. Wieder andere besuchen sie. Wieder andere bei uns auch nehmen traumatisierte, kriegsgeschädigte Kinder oder auch Erwachsene aus Israel auf und geben ihnen hier eine gute Zeit. Oder sie investieren in Israel, wer genug Geld hat. Es gibt viele Möglichkeiten, auch in der Begegnung mit Juden in unserem Land. Israel trösten. Unser erster, vielleicht wichtigster Auftrag. Und ehe ihr jetzt einschlaft, kommt noch ein kleiner Sprengsatz. Ich hoffe, ich komme ohne Steinigung dann wieder nach Hause. Wie ist das eigentlich mit der Judenmission? Das ist ein heißes Eisen. Sollen, müssen, können, dürfen wir Juden missionieren? Sollen wir Israel missionieren? Ich habe ungefähr 10 Punkte oder so. Der erste, klar ist, Jesus von Nazareth kam als Messias zuerst für die Juden. Und das Evangelium gilt den Juden zuerst. Biblisch eindeutig. Zweitens, wenn Jesus der Weg und die Wahrheit und das Leben ist und niemand zum Vater kommt außer durch ihn, dann gibt es auch kein Heil und keine Rettung Israels an Jeschua, an Jesus vorbei. Okay? Ihr seid noch dabei? Drittens, die Berufung Israels bleibt bestehen, sagt Paulus und die ganze Bibel. Das schließt aber ihre jetzige Rettung nicht automatisch ein. Das unterscheidet Paulus. Deswegen hat er ja so ein Leid um Israel. Ja? Vierter Punkt. Heilsgeschichtlich gesehen gibt es einen tiefen Sinn, dass das Evangelium, das von Jerusalem ausging, am Ende wieder nach Jerusalem zurückkehrt. Jetzt kommen die nächsten Punkte. Zu beachten ist aber, ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, Jesus hat seine jüdischen Jünger beauftragt, den Nationen, den Heidenvölkern, den Goyim, das Evangelium zu bringen und sie zu Jüngern zu machen. Und nicht umgekehrt. Einen Auftrag an die Nationen, die Juden bzw. Israel zu missionieren, finde ich in der Bibel nicht. Korrigiert mich. Die Bibel sagt, das Heil geht von Israel, von Jerusalem aus und erreicht so die anderen Völker. Nicht umgekehrt. Fußnoten habe ich ein paar Bibelstellen dazu noch. Nächster Punkt. Paulus schreibt, wenn die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist, dann wird ganz Israel gerettet werden. Das haben wir besprochen. Weg Israels. Vom ersten zum zweiten Kommen des Messias. Das bedeutet, Heidenmission ist zugleich Judenmission. Nochmal. Der erste und vorrangige Auftrag der Christen aus den Nationen ihresgleichen zu Jüngern zu machen. Wenn wir das genug gemacht haben, dann wird Israel gerettet, dann werden sie auch Jünger Jesu. Versteht ihr das? Wenn die Vollzahl der Heiden eingegangen ist, ist noch nicht so weit. Da haben wir zu tun. Wir haben zu missionieren erstmal unter uns. Und wenn diese Vollzahl erreicht ist, wird ganz Israel gerettet werden, dann wird sich Jesus ihnen zeigen. Dann werden auch die Juden Jünger von Jesus. Die Bibel sagt eindeutig, das passiert, wenn Jesus wiederkommt. Also die überwiegende Mehrzahl der Juden wird den Messias erst erkennen, wenn er wiederkommt. Das steht in der Schrift. Und vorher werden es nur wenige sein, die für ihn zu gewinnen sind. Nächster Punkt, wir haben als Christen aus den Nationen durch unser Verhalten die Möglichkeit verspielt, den Juden Jesus lieb zu machen. Die Juden haben unter dem Zeichen des Kreuzes so viel Schlimmes erlebt, dass sie sagen, diesen Jesus wollt ihr uns verkaufen oder eure Religion? Wie sollen sie an diesen Mann am Kreuz glauben, nach all dem, was wir als Kirchen ihnen angetan haben auch? Wie sollten das gehen? Wir haben uns selber disqualifiziert. Ich sage noch was, weil ich den letzten Abend da bin. Paulus sagt, wir sollen sie eifersüchtig machen auf das Heil durch unser Leben mit dem Messias. Und ich sage, auch darin haben wir versagt, und zwar vollkommen, 100%. Nummer zwei Bibelstellen, die mich da beschäftigen. Paulus sagt, Römer 9, den Israeliten gehört die Herrlichkeit. Gehört. Wisst ihr, was die Herrlichkeit Gottes ist? Das ist das, was auf die Stiftshütte kam. Diese Feuerlichtwolke. Das ist das, wenn Mose rauskam aus der Begegnung mit Gott, dass sein Gesicht so gestrahlt hat, dass es die Leute nicht ausgehalten haben. Er hat eine Decke davor gemacht. Die Herrlichkeit Gottes ist das, was in den Tempel einzog, als er eingeweiht wurde. Auch bei der Stiftshütte gab es das. Gab es einen Lobpreis, in der großen Einheit, Chronik, lest das mal. Und als die Priester raus sind, die mussten erst rausgehen, kam die Herrlichkeit Gottes. Und das war so eine Power, dass da steht, sie konnten nicht den Tempel betreten, sie konnten keinen Dienst tun. Da steht wörtlich, sie konnten nicht stehen, um Dienst zu tun. Das heißt, Herrlichkeit, Kavod, hat was mit Gewicht zu tun. Das hat die lichtvolle Gegenwart Gottes hat so ein Gewicht, dass es alles auf den Boden drückt. Da kannst du vor Gott bloß noch flach liegen. Hast du es schon mal erlebt? Ich kenne Berichte von Leuten, die es erlebt haben, die dann bloß noch vor Gott flach lagen. Ich habe es noch nicht erlebt. Israel gehört diese Herrlichkeit, ja? Ich kenne ihn nicht, aber ich habe gehört von einem Menschen, Arthur Blessed, ich weiß nicht, wer den kannte, das war der, der durch die Länder gezogen ist mit einem großen Holzkreuz auf dem Rücken. Das fiel auf und dann hat er missioniert, ist inzwischen gestorben, war in Osteuropa unterwegs, großes Kreuz und das fiel auf und dann hat er den Leuten über diesen Mann am Kreuz gesprochen, weltbekannter Mann. Der hatte mal, als er spazieren ging, am Strand oder irgendwo eine Begegnung mit Jesus und dann kam er nach Hause, kommt zur Tür rein und die Frau kriegt einen Schreikrampf und schließt sich in der Toilette ein und ist nicht wieder zu beruhigen. Er kriegt keinen Kontakt, sie schreit und schließt sich ein und lässt ihn nicht rein. Und später fragt er, was ist denn los? Da sagt die, dein Gesicht hat so gestrahlt, da kam so ein Licht, ich habe das nicht ausgehalten, das hat mir Angst gemacht. Sind jetzt immer noch bei Mose, ja? Erster Bund, alter Bund. Jetzt schreibt Paulus, wenn dieser Dienst im alten Bund schon eine Herrlichkeit hatte, dann hat der Dienst des neuen Bundes noch eine viel, viel, viel größere Herrlichkeit. Wenn der Dienst der Verdammnis, sagt er, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr der Dienst, der zur Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit. Er sagte, wir sind es nicht wie Mose, die Decke vom Gesicht nehmen, sondern wir schauen mit freiem Angesicht die Herrlichkeit Gottes und spiegeln sie wieder. Also wir sind noch viel drüber über dem, was im alten Bund möglich war. Und die Juden eifersüchtig machen würde heißen, ihr Lieben, was Mose erlebt hat, war ein Klacks. Wir haben sehr viel mehr, wie wir Jesus erlebt haben. Und wenn sie das bei uns sehen würden, dann kämen sie sofort zum Glauben. Sofort. Das wäre Juden eifersüchtig machen. Ich fürchte, wir sind im Durchschnitt als Christen noch weit hinter dem alten Bund zurück. Geschweige denn, dass wir im Neuen das leben, zumindest nicht das, was ich erlese. Ich sehne mich danach, ich lebe es nicht. Ich bin dort nicht. Dass diese Herrlichkeit Gottes so da ist, mein Alltag ist und das ist aber drin, das hat Jesus uns erkauft, das will Gott uns schenken, aber merkt ihr, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Ehe wir die Juden eifersüchtig machen können und sagen, das ist so viel größer, Hebräerbrief, so viel mehr, was Jesus gibt, macht sie eifersüchtig, dann macht mal. Aber ich glaube, da haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu erledigen, denke ich so. Jedenfalls, wenn ich mich angucke, vielleicht ist es hier anders. Also, ich sagte, die Mehrzahl der Juden wird Jesus wieder erkennen, wenn er wiederkommt. Wir sollen sie eifersüchtig machen, ja. Aber die erste Aufgabe der Christen ist tatsächlich, Israel in Wort und Tat zu trösten. Erste. Und dabei müssen wir und dürfen wir nicht verschweigen, dass wir das als Christen tun. Dort darfst du frei bekennen. Wir sind Christen. Wir sind durch Jesus Christus zum Glauben an euren Gott gekommen. Das ist unser Zugang zu eurem Gott. Und wir sind euch unendlich dankbar, dass wir diesem Glauben Anteil haben dürfen und dass wir durch Jesus dazugekommen sind. Und deshalb stehen wir an eurer Seite. Das dürft ihr sagen. Das sollt ihr bitte nicht verschweigen. Und das hören die Juden auch. Das nehmen sie auch an. Und wenn sie dann sagen, was ist mit diesem Jesus? Na, dann redet drauf los, ja? Aber bitte mal in dieser Haltung und dass ihr mal die biblischen Akzente dort beachtet. Und der letzte Punkt, die messianischen Juden sind am ehesten dazu berufen und bevollmächtigt und qualifiziert, ihre jüdischen Glaubensbrüder und Schwestern Jeschua als Messias zu bezeugen. Die haben den Zugang, die leben das noch, was auch die anderen Juden leben, die können die Brücken schlagen. Und deshalb ist es eine sehr gute Idee, messianische Juden zu unterstützen, auch in ihrer Mission in Israel, wo sie tätig sind. Das macht bitte, aber ich denke, die sind eher qualifiziert als wir. Sollten wir uns lieber auf unsere Mitmenschen konzentrieren, die wir hier haben aus den Nationen. Ich denke, dass das so biblisch ist. Ihr könnt es nochmal prüfen an der Bibel. Ist meine Sicht. So, ich fasse zusammen. Unser Auftrag an Israel, für Israel interessieren, Israel verstehen, Israel lieben, von Israel und den Juden lernen, mit Gott über Israel reden, also beten, und dann mit Menschen über Israel reden, also richtigstellen und aufklären, Israel trösten. Und dann zunächst ist Heidenmission unsere erste Aufgabe, sie ist heilsgeschichtlich gesehen zugleich schon Judenmission, weil das hilft, dass die Zahl eingeht, dass Israel gerettet wird. Ohne ihr mein Konzept zu geben, habe ich zum Schluss KI gefragt, kannst du mit einem Satz den Auftrag der Christen an Israel zusammenfassen? Ja, kann man ja mal machen. Und eine Antwort war, Christen sollen Israel segnen, es in seiner Rückkehr und Existenz unterstützen und durch ihr Leben eifersüchtig machen, damit ganz Israel gerettet wird. Christen sollen Israel segnen, es in seiner Rückkehr und Existenz unterstützen und durch ihr Leben eifersüchtig machen, damit ganz Israel gerettet wird. Vielleicht könnt ihr dazu Amen sagen.